Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Die Corona-Krise bringt einige neue Erkenntnisse mit sich. Für die meisten von uns war noch vor Wochen der Begriff R-Wert völlig fremd. Dass dieser Reproduktionswert wichtig ist in der Rechnung, wie stark sich das Virus ausbreitet, das haben wir inzwischen gelernt. Wie stark muss man also besorgt sein, wenn der Reproduktionswert in Deutschland laut Robert-Koch-Institut wieder angestiegen ist? Das ist ein Aspekt in Katharina Hambergers Beitrag aus Berlin, denn das kann ja alles Auswirkungen auf die Corona-Maßnahmen haben.
Die Reproduktionszahl gibt Auskunft darüber, wie viele Menschen eine Person im Schnitt ansteckt. Und diese Zahl, den R-Wert, schätzt das Robert-Koch-Institut nun in seinem Bericht vom Samstag wieder auf 1,1. Was bedeuten würde, die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt wieder. Das RKI verweist allerdings auch darauf, dass diese Zahl ein Schätzwert ist, der durch ein statistisches Verfahren ermittelt wird. Aufgrund der statistischen Schwankungen, die durch die insgesamt niedrigeren Zahlen verstärkt würden, könne somit noch nicht bewertet werden, heißt es im Bericht des RKI, ob sich der während der letzten Wochen sinkende Trend der Neuinfektionen weiter fortsetze oder es zu einem Wiederanstieg der Fallzahlen komme. Der Anstieg des geschätzten R-Wertes mache es erforderlich, die Entwicklung in den nächsten Tagen sehr aufmerksam zu beobachten, heißt es im Bericht des RKI. Von der Entwicklung der Fallzahlen dürfte auch abhängen, wie die Corona-Maßnahmen in den kommenden Wochen gestaltet werden. Bund und Länder haben sich auf eine Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner verständigt. Wird diese überschritten, können wieder neue Beschränkungen eingeführt werden. Das zu entscheiden obliegt den Ländern. Gleichzeitig protestieren aber auch viele Menschen gegen die Corona-Maßnahmen. Gestern gab es in zahlreichen Städten Demonstrationen, die teils friedlich verliefen, teils jedoch nicht, wie in Dortmund. Dort kamen laut Polizei 150 Menschen zu einer nicht genehmigten Demonstration zusammen, darunter auch Rechtsextreme. Dabei wurde auch ein Kamerateam des WDR attackiert. Es ist nicht der erste Angriff auf Journalisten bei solchen Demonstrationen. So wurden in Berlin in den vergangenen Tagen Teams von ARD und ZDF angegriffen. In der Hauptstadt gab es Demonstrationen an mehreren Orten. Teilweise kam es zu Ausschreitungen. Laut Polizei wurden 69 Personen vorläufig festgenommen. Ermittelt wird wegen Verstößen gegen die Einhaltung der Pandemieregeln. Es wurde unter anderem der Mindestabstand nicht eingehalten, aber auch wegen Beleidigung, gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt, schreibt der Tagesspiegel. Die Teilnehmer der Demonstrationen können meist nicht einer Gruppe zugeordnet werden. So mischen sich darunter auch Rechtsextremisten, sogenannte Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker. Aus der Politik kommen Warnungen vor einer Unterwanderung bzw. Instrumentalisierung dieses Protestes durch Extremisten. Thüringens Innenminister Georg Mayer, SPD, der auch Vorsitzender der Innenministerkonferenz ist, sagte dem Spiegel, wenn Menschen Kritik übten, sei das selbstverständlich in Ordnung. Was aber alarmierend sei, sei der Versuch von Extremisten, die Proteste zu kapern.
Also es ist eine Mischung, die halt für sich genommen fragwürdig ist, ja, weil es enormen Zulauf bekommt und gegebenenfalls dazu beiträgt, dass Einzelne sich radikalisieren. Und das ist genau das, was mir Sorge macht.
So Mayer in der ARD. Berlins Innensenator Andreas Geisel warnte ebenfalls im Spiegel vor der Verbreitung von Verschwörungstheorien. Das Gefährliche daran sei, dass diese Leute mit ihren kruden Thesen auch Menschen erreichten, die eigentlich fest auf dem Boden des Grundgesetzes stünden. Die ließen sich dann für die Verbreitung von Verschwörungstheorien instrumentalisieren, so Geisel. Auch im Bundesinnenministerium schaue mit Sorge auf diese Entwicklung. So sagte Markus Kerber, Innenstaatssekretär, er beobachte einen weltweiten Informationskampf in der Corona-Krise. Das Ministerium habe, so Kerber, zu Beginn der Pandemie erst einen Anstieg von Desinformation und Propaganda aus dem Ausland festgestellt. Mittlerweile verbreiteten sich diese Verschwörungstheorien auch im Inland und hier müsste mit Fakten, Transparenz und einer Verteidigung der Wissenschaft gegengehalten werden, so der Staatssekretär aus dem Innenministerium. Dort beschäftigt man sich gerade auch mit einem internen Fall. Ein Referent hat eine persönliche Einschätzung erstellt, ein über 80 Seiten langes Papier, in dem der Mitarbeiter aus Seehofers Ministerium der Bundesregierung Fehleinschätzungen bei der Bewältigung von Corona vorwirft. Die Maßnahmen richteten mehr Schaden als Nutzen an. Laut Spiegel spricht der Referent von einem globalen Fehlalarm. Der Staat, so wird aus dem Papier zitiert, müsse sich in der Corona-Krise womöglich den Vorwurf gefallen lassen, einer der größten Fake-News-Produzenten gewesen zu sein. Dieses Papier habe der Mitarbeiter, so heißt es nun in einer Pressemitteilung des Innenministeriums, unter Verwendung des BMI-Briefkopfes und der dienstlichen Kommunikationskanäle verbreitet. Es handle sich aber um eine kritische Privatmeinung. Die Ausarbeitung sei nach bisheriger Kenntnis des Innenministeriums auch unter Beteiligung Dritter außerhalb des Hauses erfolgt. Zudem wird darauf hingewiesen, dass es keinen Auftrag für das Papier gegeben habe. Es sei nicht akzeptabel und mit den allgemeinen Pflichten im öffentlichen Dienst nicht vereinbar, wenn private Meinungsäußerungen und Gedankensammlungen unter unter Verwendung behördlicher Symbole, zum Beispiel dem offiziellen Briefkopf, verfasst und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht würden, heißt es aus dem Bundesinnenministerium.
Ein Beitrag von Katharina Hamberger. Wenn Berlins Innensenator Andreas Geisel von der SPD die Form der besagten Demonstrationen kritisiert, möchte er auf ein Paradoxon aus seiner Sicht hinweisen. Dort würfen Systemverächter Demokraten vor, die Grundrechte zu missbrauchen. Das sei eine verkehrte Welt. Es birgt eine gewisse Brisanz, dass gestern in Gera der ehemalige kurzzeitige Ministerpräsident von Thüringen bei einer solchen Demonstration mitlief, Thomas Kemmerich von der FDP. Das sorgt für einige Irritationen, nicht nur in der Politik. Und darüber kann ich jetzt mit unserem Thüringen-Korrespondenten Henry Bernhard sprechen. Herr Bernhard, was war das denn für eine Demonstration?
Es war ein Protest gegen die Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, wie es ja vielmals jetzt gibt in Deutschland. Der Anmelder war ein Unternehmer vom Wirtschaftsrat der CDU, ein lokaler Unternehmer. Teilnehmer waren eine bunte Mischung von Leuten, etwa 600 waren es, erlaubt sind 50 in Thüringen. Dabei unter anderem Leute von der FDP, von der AfD, Verschwörungstheoretiker, Impfgegner. Die Polizei hat, obwohl es sehr viele Menschen waren, also deutlich mehr als erlaubt und zumindest auf den Fotos, die ich kenne, keiner eine Maske getragen, hatten alle sehr nah beieinander waren, nichts dagegen unternommen, hat gesagt, das ist alles friedlich und störungsfrei verlaufen. Thomas Kemmerich von der FDP hat eine Rede gehalten über die Beschränkung der Bürgerrechte und der Wirtschaft nach dem Motto, Freiheit ist nicht verhandelbar. Interessant ist, vor wenigen Tagen nach dem 1. Mai hat Kemmerich getwittert nach einer linken Demo in Berlin, der Staat wird ganz offensichtlich vorgeführt und lässt es weiträumig zu und das auf dem Rücken der Polizei. Offensichtlich ist jetzt Ähnliches auch in Gera passiert. Interessant ist das Umfeld der Demonstration. Gera wird quasi umschlossen vom Landkreis Greiz. Und Landkreis Greiz ist der Corona-Schwerpunkt in Deutschland, hat die höchste Rate an Neuinfektionen, hat ein Fünftel der Infektionen, ein Viertel der Krankenhausfälle, ein Drittel der Toten in Thüringen. Und es sieht auch nicht so aus, als ob es dort schnell in den Griff zu kommen wäre. Auch Gera ist relativ stark betroffen und genau dort hat halt diese große Demonstration stattgefunden.
Nun wurde ja auch berichtet, dass da eben dann auch AfD-Anhänger mit dabei waren. Das ist ja auch deshalb brisant, weil der FDP in Thüringen da ja ohnehin eine gewisse Nähe vorgeworfen wird. Gibt es dafür mehr Substanz als der bekannte Wahlvorgang damals im Landtag, als sich Kemmerich mit AfD-Stimmen wählen ließ?
Nicht viel Handfestes. Also Thomas Kemmerich hat sich rhetorisch immer von der AfD abgegrenzt, hat aber wiederum keine Probleme im Landtag, vielleicht nicht gemeinsame Sache mit der AfD, aber doch parallele Sache zu machen. Er hat ja im Februar auch länger gebraucht, um sich von seinem Parteichef Lindner davon überzeugen zu lassen, dass es vielleicht doch nicht so eine gute Idee war, sich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen. Umfragen zeigen ja auch, dass die Überzeugungen von FDP-Wählern hier denen der AfD-Wähler am nächsten sind. Es sind auch viele FDP-Leute enttäuscht vom Rücktritt Kemmerichs als Ministerpräsident. Die AfD wiederum nennt Kemmerich einen Umfaller. Auch Stefan Brandner, AfD-Abgeordneter im Bundestag, sagte nach der Demo in Gera, an der er auch teilgenommen hat, das sei eine Schnapsidee gewesen, Kemmerich dort reden zu lassen. Ich würde sagen, Thomas Kemmerich ist eher unsicher in der Wahl seiner Mitstreiter. Er ist ja Unternehmer und Quereinsteiger in die Politik. Und man muss daran erinnern, wäre die Geschichte etwas anders verlaufen, wäre er heute amtierender Ministerpräsident ohne Minister, Thüringen stünde im Wahlkampf und wir hätten in 2 bis 3 Wochen Neuwahlen.
Wie reagiert denn seine Partei und das sonstige politische Umfeld?
Aus der Landespolitik von Rot-Rot-Grün kommt verständlicherweise Kritik. Bodo Ramelow sagte, kein Abstand, kein Mundschutz. Wo wäre da die Vorbildfunktion? Interessant ist die harsche Kritik aus der FDP selbst. Parteivorsitzender Lindner sagte, wer sich für Bürgerrechte und eine intelligente Öffnungsstrategie einsetzt, der demonstriert nicht mit obskuren Kreisen und verzichtet nicht auf Abstand und Schutz. Dann aus dem FDP-Bundesvorstand Marie-Agnes Strack-Zimmermann legt Kemmerich den Parteiaustritt nahe. Sie sagte dem Tagesspiegel, Kemmerich suche offenbar nicht nur physisch die Nähe zur AfD und zu Verschwörungstheoretikern, sondern teilt auch offensichtlich deren demokratiesatzsetzenden Kurs, er solle die FDP verlassen. Ria Schröder, die Vorsitzende der Jungliberalen, sagte, wer Hygienemaßnahmen missachtet und sich mit Rechtsextremen einreiht, der ist nicht die Mitte, sondern gefährdet uns alle. Also von der FDP aus dem Westen ziemlich starke Kritik.
Hat er sich geäußert?
Er zeigt sich sehr zerknirscht heute. Er ist aufgetreten, hat gesagt, es sei ein Fehler gewesen, keinen Mundschutz und zu tragen und nicht, sich nicht an die Abstandsregeln zu halten. Und es sei nie seine Absicht gewesen, irgendwie mit der AfD oder Verschwörungstheoretikern gemeinsam aufzutreten. Er sieht aber ein, dass er das gemacht hat. Und er habe im Vorfeld keine Vorstellung davon gehabt, von der Dynamik und Größenordnung der Demo, hatte keinen AfD-Leuten eine Bühne geben wollen, habe es leider getan. Also doch recht naiv eigentlich auch für einen Politiker, der mal Ministerpräsident war.
Das war unser Landeskorrespondent in Thüringen, Henry Bernhard. Herr Bernhard, vielen Dank. Was seit Mitte April im oberbayerischen Wald Kreiburg passiert ist, nährte ohnehin schon schlimme Vorahnungen. Die Scheiben dreier türkischer Läden wurden eingeschlagen in einem Gemüseladen und dort oder in Gemüseläden und in einem Gemüseladen wurde ein Feuer gelegt. 6 Menschen wurden verletzt. Am Freitagabend war ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Heute gaben die Ermittler Auskunft. So viel scheint klar. Die Festnahme hat aller Wahrscheinlichkeit nach Schlimmeres verhindert. Michael Watzke berichtet.
Es war ein Glückstreffer für die Polizei, ausgelöst durch einen Zugbegleiter in der Regionalbahn bei Garching. Ein 25 Jahre alter Fahrgast mit 2 schweren Gepäckstücken fährt schwarz. Der Schaffner liefert ihn am Bahnhof Mühldorf bei der Bundespolizei ab. Dann, so der sonst eher zurückhaltende oberbayerische Polizeipräsident Robert Kopp, könne man durchaus sagen,
dass sich die Ereignisse regelrecht überschlagen haben. Im Rahmen der genaueren Überprüfung stießen die Kontrollbeamten der Bundespolizei im Gepäck des Mannes auf mehrere zündfähige Rohrbomben.
Damit nicht genug. Der Mann teilt mit, dass er an 2 weiteren Orten Rohrbomben, sprengstofffähige Chemikalien und eine Beretta-Pistole mit Munition deponiert habe. Im Verhör bezeichnet sich der 25-Jährige wörtlich als der Bombenleger von Waldkreiburg und gesteht alle dort verübten Taten.
Nicht nur den Brandanschlag, sondern auch die 3 begangenen Sachbeschädigungen zum Nachteil türkischer Bürgerinnen und Bürger. Für mich steht fest, wir haben mit der erfolgreichen Festnahme eines gefährlichen Mannes schwerste Gewalttaten, vermutlich sogar Anschläge verhindert auf türkische Einrichtungen.
Denn mit den mehr als 20 zündfähigen Rohrbomben und der Pistole, deren Herkunft unklar ist, plante der arbeitslose und vorbestrafte Einzelhandelskaufmann wohl noch mehr Taten. Sein Motiv, so der leitende Oberstaatsanwalt Georg Freudsmiedel aus München.
Hass auf die Türken, ein Hass aufgrund seiner antitürkischen Einstellung, seiner Gesinnung, allerdings gepaart mit seiner islamistischen Gesinnung. Er ist Anhänger des IS, hat versucht, sich dem IS irgendwie anzuschließen. Er vertritt deren Gesinnung, deren Einstellung.
Der mutmaßliche Täter ist in Waldkreiburg geboren, hat die deutsche Staatsbürgerschaft und türkische Eltern. Örtliche Medien berichten, der Mann habe kurdische Wurzeln. Oberstaatsanwalt Freudsmiedel sagt, man habe den Mann in der Vernehmung gefragt,
ob es sich um eine Kurden-Türkei-Problematik handeln könnte. Das hat er definitiv verneint. Das spielt hier nach seiner Ansicht, nach seinem Handeln als Motiv keine Rolle.
Noch ist vieles ungeklärt in diesem seltsamen Fall. Hatte der mutmaßliche und in Haft sitzende Täter Mitwisser, gar Unterstützer? Ist er tatsächlich ein islamistischer Terrorist? Klar ist, der Mann wird wegen 27-fachen versuchten Mordes angeklagt. Denn bei seinem Brandanschlag auf den Laden eines türkischstämmigen Gemüsehändlers in Waldkreiburg sei der Mann heimtückisch vorgegangen, so Oberstaatsanwalt Freudsmiedel.
Die Brandlegung war so gestaltet, dass a von der Schnelligkeit der Brandentwicklung die Gefahr bestand, insbesondere um diese Tatzeit gegen 2 Uhr, dass die Personen nicht mehr rechtzeitig gewarnt hätten werden können und deswegen im Schlaf vom Feuer oder von dem Rauchgas getötet hätten werden können.
Nur durch viel Glück, einen aufmerksamen Hausbewohner und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnten sich die 27 Bewohner durch die Tiefgarage aus dem brennenden Gebäude retten. Polizeipräsident Kopp dankte der türkischen Gemeinde in Waldkreiburg.
Für das Miteinander und vor allen Dingen für das große Vertrauen, das sie uns in der für sie sicherlich sehr schwierigen Zeit entgegengebracht haben. Ich denke, das Vertrauen in die Polizei und in den Rechtsstaat war in den letzten Wochen hier ganz, ganz wichtig.
Die Polizei hatte ihre Präsenz in Waldkreiburg enorm verstärkt, um weitere Anschläge zu verhindern. Und sie hatte mit der türkischen Gemeinde im Innenhof einer Moschee eine Infoveranstaltung abgehalten. Viele türkischstämmige Waldkreiburger hatten hinter den Gewalttaten, bei denen auch eine übel riechende Flüssigkeit verspritzt wurde, einen fremdenfeindlichen, rechtsextremistischen Hintergrund vermutet. Dass der Täter nun mutmaßlich selbst ein Deutsch-Türke ist, hat viele in Waldkreiburg überrascht. Erleichtert sind die Bürger der 25.000 Einwohnerstadt in Oberbayern dennoch. Denn vor allem Menschen mit Migrationshintergrund hätten sich große Sorgen gemacht, so Polizeipräsident Kopp.
Ja, sie hatten Angst um ihre Sicherheit. An uns wurde wiederholt die Frage gestellt und gerichtet, wer ist der Nächste von uns?
Auch deshalb hatte die Polizei mit massivem Aufwand in alle Richtungen ermittelt. In der eigens gegründeten Sonderkommission Prager arbeiteten 50 Beamte. Am Ende aber lösten ein Zugbegleiter und die Bundespolizei den Fall.
Hilfreich war uns hier letztlich natürlich auch das sprichwörtliche Glück, das auch der Tüchtige so dann und wann braucht.
Ja, und die braucht es dann eben manchmal. Die Anschläge von Waldkraiburg sind wohl aufgeklärt, das berichtet unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke. Nach einer Corona-Pause beginnt im NRW-Landtag in Düsseldorf morgen der Untersuchungsausschuss zum Fall Lüchte wieder mit der Arbeit. Die Abgeordneten befragen in den beiden kommenden Wochen Mitarbeitende der Jugendämter und der Jugendhilfe. Arne Hell berichtet.
Bei einem der verurteilten Haupttäter auf dem Campingplatz in Lüchte hatte ein Pflegemädchen gelebt. Es war jahrelang von ihm schwer sexuell missbraucht worden. Der Untersuchungsausschuss im NRW-Landtag möchte wissen, warum die beteiligten Jugendämter den Hinweisen auf Andreas V. nicht konsequenter nachgegangen waren. Besonders im Fokus das Jugendamt Hameln in Niedersachsen. Es hatte trotz mehrerer Hinweise keine Anzeichen für sexuellen Missbrauch feststellen können und sich dabei auf die Jugendhilfemitarbeiterin vor Ort berufen. Nach WDR-Informationen findet sich in den Akten dazu eine kurze Telefonnotiz. Wie genau die Hinweise überprüft wurden, ist dort nicht festgehalten. Nachdem Ende 2018 schließlich Ermittlungen gegen Andreas V. gestartet wurden, schrieb eine Mitarbeiterin des Jugendamtes ihm noch eine E-Mail. Es tue ihr leid, wie alles gelaufen sei. Strafbar gemacht haben sich die Mitarbeiter der Jugendämter aus Sicht der Staatsanwaltschaft nicht. Die Ermittlungen sind inzwischen eingestellt.
Informationen von Arne Hell. Es ist 18.27 Uhr. Und damit kommen wir hier im Deutschlandfunk zu weiteren Auswirkungen der Corona-Krise. Weil ihm die Corona-Auflagen zu streng sind, will der Chef des Elektroautobauers Tesla den Firmensitz aus Kalifornien wegverlegen. Der Autobauer will schon vor Juni seine Produktion in Fremont wieder aufnehmen. Das verstößt aber gegen die Auflagen im zuständigen Bezirk. Aus den USA berichtet Katharina Wilhelm.
Der Streit zwischen Tesla-Chef Elon Musk und dem Bundesstaat Kalifornien geht in die zweite Runde. Musk drohte am Samstag, den Hauptsitz von Tesla nach Nevada oder Texas zu verlegen. Per Twitter machte Musk seinem Ärger über die Auflagen für sein Autowerk im kalifornischen Fremont Luft. Er wollte das Autowerk bereits am vergangenen Freitag wieder eröffnen. Der zuständige Landkreis machte ihm aber einen Strich durch die Rechnung. Mindestens bis zum 31. Mai sollen die Corona-Beschränkungen noch gelten. Hintergrund ist, dass die Region rund um San Francisco die Beschränkungen teilweise länger erhalten will, als der Gouverneur das vorschlägt, da dort die Zahl der Neuinfektionen zum Teil wieder leicht ansteigt. Musk schrieb auf Twitter, er werde sofort gegen die Entscheidung des Bezirks klagen. Das Tesla-Montagewerk ist seit dem 23. März stillgelegt. Auch das zwangsweise, weil sich Musk zunächst nicht an die Einschränkungen des Bundesstaates halten wollte. Der Tesla-Chef verwies darauf, dass sein Unternehmen eine enorme Bedeutung für Kalifornien habe, einer der letzten verbliebenen Autohersteller und zudem ein wichtiger Exporteur sei. Man wolle die Entscheidung, in Kalifornien zu bleiben, davon abhängig machen, wie man in Zukunft mit der Firma umgehe. Tesla beschäftigt in Kalifornien etwa 20.000 Mitarbeiter, etwa die Hälfte in seiner Fabrik in Fremont. Der Hauptsitz befindet sich in Palo Alto im Herzen des Silicon Valley. Ob die Entscheidung von Musk ein Alleingang ist oder es eine Absprache mit der restlichen Tesla-Führungsebene gibt, ist unklar. In den vergangenen Tagen hatte es bereits viel Kritik von Elon Musk an dem Umgang des kalifornischen Gouverneurs in der Pandemie gegeben. Musk sprach unter anderem davon, dass die Bewegungseinschränkungen für die Bevölkerung, Zitat, faschistisch seien. Tesla plant bereits neue Fabriken, um das Werk in Fremont zu ergänzen. Neben einem Werk in China plant Musk ein Automontagewerk in Deutschland und möglicherweise auch in Texas.
Aus den USA berichtete unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm. Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte hat seinen Landsleuten in der Corona-Krise Hoffnung auf einen Sommerurlaub am Strand gemacht. Man werde den Sommer nicht auf dem Balkon verbringen, sagte er heute in einem Zeitungsinterview. Derzeit dürfen die Italiener nur aus triftigen Gründen von einer Region in die andere fahren. Auch das Urlaubsland Türkei bereitet sich auf den Sommer vor. Der türkische Tourismusminister hat heute im türkischen Fernsehen einen Plan für den Neustart des Tourismus vorgestellt. Karin Senz.
Eine Stunde hat sich Tourismusminister Ersoy für sein Interview beim türkischen Fernsehsender CNN Türk am Vormittag Zeit genommen. Tourismus ist ein Top-Thema im Rahmen der Corona-Krise. Die Türkei braucht dringend die Devisen. Ersoy plant Ende Mai mit dem Reiseverkehr im Land zu starten. Urlauber aus dem Ausland sollen im Juni schrittweise wieder kommen können, in Absprache mit den jeweiligen Ländern. Deutschland sei aufgrund seiner guten Corona-Strategie eines der ersten Länder, mit dem man Kontakt aufnehmen werde, so Ersoy. Turkish Airlines bietet ab 28. Mai wieder Flugverbindungen beispielsweise von Frankfurt oder München an. Hotels und Restaurants können sich ein Corona-Zertifikat ausstellen lassen, wenn sie bestimmte Kriterien, beispielsweise was die Hygiene oder Abstandsregeln angeht, garantieren. Das Personal soll regelmäßig geschult werden. All-Inclusive-Hotels und Buffets soll es weitergeben, allerdings ohne Selbstbedienung. Ersoy rechnet nicht damit, dass Urlaub wegen Corona teurer wird. Allerdings dämpfte er die Erwartungen an die Saison. Wenn 50-60% der Hotels und Anlagen öffnen, wäre das schon gut. Vor Corona hatte die Türkei noch mit knapp 60 Millionen Urlaubern in diesem Jahr gerechnet. Das wäre ein neuer Rekord gewesen.
Der Plan zum Neustart des Tourismus in der Türkei steht. Das war ein Beitrag von Karin Senz. In Ägypten sind Reiseziele am Roten Meer wie Sharm el-Sheikh oder Dahab Anziehungspunkte für WassersportlerInnen wie zum Tauchen, Schnorcheln oder zum Kitesurfen. Seit März sind die Hotels an Ägyptens Rotmeerküste geschlossen. Eine der Maßnahmen, mit denen der Staat die Ausbreitung des Coronavirus verhindern will. Für Touristikunternehmen ist das ein Desaster. Was das für Auswirkungen auf die Meereswelt hat, das hat sich unser Korrespondent Björn Blaschke angesehen.
Eine kleine Delfinschule schießt durchs Wasser. Ein Adlerrochen gleitet hinab ins tiefe Blau. Momente für die Taucher und Schnorchler an die Küste des Roten Meeres in Ägypten reisen. Von solchen Eindrücken zehren sie später, bis zum nächsten Urlaub. Jetzt vielleicht noch länger, weil die vielen Tauchbasen geschlossen sind. Corona-Alarm. Für Tauchunternehmen eine finanzielle Katastrophe. Auch für das DAX Diving Center Corsair, sagt Karim Hassan. Karim, Absolvent der deutschen Schule in Kairo, ist Tauchlehrer und bei DAX sozusagen aufgewachsen. Sein Vater gründete das Zentrum 1997.
Was gerade sehr schwierig ist, ist, dass es sehr ungewiss ist, wann die Gäste wiederkommen und man wieder normaler Betrieb sein kann. Also wir haben unsere ganzen Angestellten noch da und die verdienen auch noch weiter Gehalt. Die meisten sind schon 20 Jahre da und von daher ist es uns auf jeden Fall sehr wichtig, die möglichst auch durch diese Krise durchzubekommen. So.
20 Angestellte hat die Tauchstation, darunter Lehrer, Bootsführer, Gehilfen. Auch sie dürfen nicht tauchen. Die zuständige Küstenwache erteilt niemandem Genehmigungen. Karim nutzt die Zeit und taucht ohne Gerät Apnoe. Sieht er dabei Veränderungen, weil ansonsten keine Wassersportler im Meer sind?
Es ist ruhig, die Sicht ist sehr klar. Aber ob da jetzt mehr Fische sind oder ob an den Korallen sich etwas ändert, jetzt eine Beobachtung zu machen, ist, glaube ich, noch zu früh.
Eine Vermutung, die Mahmoud Hanafi bestätigt. Er lehrt Meeresbiologie an der Suezkanal-Universität und ist seit mehr als 20 Jahren Berater der ägyptischen Umweltschutzorganisation HEPCA.
Ein Stopp des Wassersports, also Tauchen, Schnorcheln und so weiter. Dazu sage ich, es nutzt Flora und Fauna des Roten Meeres. Allerdings können wir nicht sagen, dass sich die Korallen in so einer kurzen Zeit erholen. Denn die Veränderungen an Riffen und Korallen brauchen Generationen. Die Wachstumsrate von Riffen und Korallen ist sehr langsam, insbesondere wenn Riffe und Korallen stark beschädigt sind.
Meeresbiologen können die Phase der Umbrüche in der arabischen Welt, die Ägypten von 2011 bis 2013 traf, vorsichtig als Vergleich heranziehen. Damals kamen zwar noch Touristen ans Rote Meer, aber es waren deutlich weniger als sonst. Professor Nico Michels lehrt an der Universität Tübingen Evolutionsökologie mit dem Forschungsschwerpunkt Rifffische. Er taucht seit Jahren regelmäßig im Roten Meer.
Die Effekte, die man gesehen hat nach dem arabischen Frühling, wo die Tourismusindustrie einige Jahre gebraucht hat, langsam wieder hochzufahren, zeigen, dass das Ausbleiben von Touristen einen positiven Effekt haben kann. Aus meiner persönlichen Beobachtung über die Jahre könnte ich sagen, dass die Wasserqualität, die Qualität von den Riffen, die Vielfalt der Fische, dass all diese Sachen sich positiv entwickelt haben über die Jahre.
Mahmoud Hanafi meint, dass im Roten Meer, das insgesamt relativ intakt ist, vor allem Ruhe in die Fischwelt kam.
Die Fischer meldeten, dass sie nach einer Pause in Fischfang und Freizeitaktivitäten mehr Fang hatten als zuvor. Aber es gibt keine wissenschaftlichen Methoden, mit denen wir kurzzeitige Veränderungen im Unterwasserleben messen können.
Offensichtlich ist eines: weniger Touristen bedeuten weniger Müll, so der Meeresbiologe Mahmoud Hanafi. Unter anderem kämen kaum noch Plastiktüten in Umlauf. Vor fast einem Jahr wurden am Roten Meer Plastiktüten grundsätzlich verboten. Daran hielten sich allerdings längst nicht alle Unternehmen. Jetzt aber, da es keine Touristen am Roten Meer gibt, seien kaum noch Plastiktüten zu sehen. Gut fürs Meeresleben.
Plastiktüten beinhalten Giftstoffe. Wenn die Tüten durch den Wind ins Meer gelangen, gelangen auch, über kurz oder lang, Nanoplastikteilchen in die Meeresumwelt. Es geht nicht allein darum, dass Schildkröten Plastiktüten fressen. Das macht nur eine Art, die Tüten für Quallen hält. Es geht hauptsächlich darum, dass die Giftstoffe über die Meeresumwelt in der Nahrungskette auch in den Menschen gelangen. Wenn es weniger Touristen gibt, geht auch der Verbrauch von Plastiktüten zurück, die trotz des Verbotes in den Umlauf kommen. Deshalb findet man zurzeit kaum Plastiktüten, weder im Meer noch auf der Straße.
Tauchlehrer Karim Hassan sieht einerseits besorgt, dass das Wegbleiben der Touristen die Wirtschaft schwächt. Andererseits hofft er, dass die Corona-Krise die Unterwasserwelt stärkt.
Wenn sich jetzt diese Corona-Krise weiter fortzieht, dann bin ich mir sicher, wird es auch positive Effekte auf die Unterwasserwelt haben, dass sie noch schöner wird, weil wir Menschen mit unserer Fischerei, unseren Booten und im Wasser einfach fremd für die Unterwasserwelt. Und von daher, wenn wir da mal eine Weile nicht sind, tut es sehr bestimmt gut.
Das Rote Meer in Ägypten erholt sich, weil der Tourismus wegbleibt. Aus Ägypten berichtete Björn Blaschke. Und jetzt kommen wir noch zum Sport, zum Fußball, zweite Liga. Denn das Gesundheitsamt Dresden hatte ja gestern nach zwei positiven Corona-Fällen für das gesamte Team von Dynamo Dresden inklusive Betreuerstab eine zweiwöchige Quarantäne angeordnet. In wenigen Tagen sollte eigentlich Ligastart für das Team sein. Wie der Liga-Chef darauf reagiert, das berichtet Jan Günther.
Das hat Christian Seifert gerade noch gefehlt. Dennoch versucht der Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga weiter Zuversicht auszustrahlen.
Ich interpretiere es nicht als Rückschlag, weil es war völlig klar, dass das passieren konnte.
Seifert spricht im ZDF-Sportstudio über Dynamo Dresden. Der Zweitligist wurde gestern vom Dresdner Gesundheitsamt in häusliche Quarantäne geschickt. Alle Spieler, Trainer und Betreuer. Bei zwei Dynamo-Spielern hatte man bei einem Test am Freitag Corona-Infektionen festgestellt. Am Donnerstag waren die Dresdner wieder ins normale Mannschaftstraining eingestiegen. Man absolvierte zwei Übungseinheiten mit Körperkontakt. Und nun zwei Wochen Trainingspause.
Wir haben von Anfang an gesagt, dass das etwas ist, worauf wir uns einstellen müssen. Wenn es so sein sollte, dann ist das eben so. Und in dem Fall heißt das, dass mit Blick auf Dynamo Dresden nun jetzt mal 14 Tage Quarantäne angesagt ist. Und das heißt, dass wir uns nächste Woche Gedanken machen, was das zu bedeuten hat mit Blick auf die Spielansetzungen von Dynamo Dresden.
Klar ist, das für Sonntag nächster Woche geplante Auswärtsspiel des Tabellenletzten bei Hannover 96 wird verschoben. Es ist davon auszugehen, dass auch die Partien in den ersten Tagen nach Ende der Quarantäne nicht planmäßig stattfinden können. Schließlich müssten die Dresdner erstmal wieder geregelt trainieren. Und so könnte es sein, dass die Sachsen vom letzten Mai bis zum letzten Juni-Wochenende 9 Spiele zu absolvieren hätten. Vielleicht muss die DFL um Geschäftsführer Christian Seifert irgendwann doch ernsthaft eine Ausdehnung der Saison bis in den Juli hinein diskutieren. Vor allem sollten demnächst weitere Clubs in Quarantäne gehen müssen. Die Isolation einer kompletten Mannschaft aufgrund einzelner Corona-Fälle hatte das Saisonfortsetzungskonzept der DFL eigentlich nicht vorgesehen.
Wir haben immer gesagt, das entscheiden die Gesundheitsämter vor Ort. Und wenn das jetzt so ist, dann ist es so. Dann ist es auch relativ egal, was wir uns mal dabei gedacht haben, sondern wir haben stets darauf verwiesen, dass die staatlichen Stellen, die zuständigen Behörden hier den Takt vorgeben.
Christian Seifert bleibt zuversichtlich. Wegen der Dynamo-Quarantäne würde man nicht das Ziel ändern, die Saison zu Ende zu bringen, sondern nur den Spielplan.